Ich darf anknüpfen an meinen Wortdienst von heute früh. Das ja Kapitel 12 zum Thema hatte geistliche Gaben in der sogenannten Übergangsverwaltung. Denn auch in dieser Auslegung heute Abend kommt immer wieder mal was daraus vor. Wir haben gehört, Paul hat es gelesen, daher eifert nun nach den größeren Gnadengaben. Und dazu zeige ich euch einen dies, nämlich was er vorher als Geistesgaben bezeichnet hatte, alles noch überragenden Weg. Der alles überragende Weg, den Paulus anspricht, ist die Zurücklassung all jener pfingstlichen Ereignisse und Wundergaben, die allesamt das Irdische betreffen. Es ist ein Abrücken von den sinnlich wahrnehmbaren Machttaten hin zu den geistlichen Segnungen inmitten der Überhimmlischen in Christus. Für heute gilt: Wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suchet das droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Das steht so in Kolosser 3, Vers 1. Die geistlichen Segnungen inmitten der Überhimmlischen in Christus sind im Epheserbrief, Kapitel 1, in den Versen 3 bis 14 niedergeschrieben. Das sogenannte Hohelied der Liebe, so ist unser Text bekannt, zumindest ein Teil dieses Textes, müssen wir in engem Zusammenhang mit den Ausführungen des Apostels Paulus über die geistlichen Gaben in der Übergangsverwaltung betrachten. Der Apostel Paulus knüpft da auch in der Wortwahl an das Vorhergesagte an. Er bezeichnet alle geistlichen Gaben, wenn sie nicht in der rechten Liebe gehandhabt werden, als wertlos. Paulus spricht hier von der Agape, einer Liebe, die nichts für sich will, sondern alles hingibt und opfert, auch für Schwache, für menschlich gesehen Unwerte, für Schuldige, Feinde, von solchen, von denen in der Regel nichts zurückkommt, bestenfalls kümmerlicher menschlicher Dank. Wir müssen in der Agape die Liebe Gottes nach 2. Korinther 13, 13 und die Liebe Christi 2. Korinther 5, 14, sehen. Diese Liebe ist also keine menschliche Tugend. Sie ist auch nicht das, was wir üblicherweise unter christlicher Nächstenliebe verstehen. Sie ist weit mehr. Sie kann uns nur in Christus, unserem Herrn, mittels des Heiligen Geistes gegeben werden. Und sie ist in unseren Herzen nach Römer 5, Vers 5 ausgegossen. Machen wir doch reichlich Gebrauch von ihr und lassen wir sie überfließen. Wir haben sie geschenkweise wie auch den Glauben erhalten. Ein Stück Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bringt die Welt auch ohne Gott zustande und die übliche christliche Liebe wäre auch noch kein überragender Weg. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist Gott selbst, weil er Liebe ist. So lesen wir es in 1. Johannes 4, Vers 8. Aber gehen wir nun exegetisch Vers für Vers in unserer Betrachtung vor. Paulus knüpft an die vorausgegangenen Ausführungen an, indem er noch einmal auf die Zungenrede in fremder Sprache zurückkommt, die ja in Korinth hoch im Kurs stand und offensichtlich dort auch reichlich vorhanden war. Und doch fehlte in Korinth trotz dieser reichlichen Gabe die Liebe. Jenen, die in Korinth meinten, durch ihre Zungenrede etwas zu sein, sagt Paulus nun, ihr seid nur geräuschvolle Instrumente, klingender Kupfergong, schmetternde Zümbeln. Das war hart und unmissverständlich, aber wohl notwendig. Dann wendet sich Paulus den Gaben des Prophetenwortes, der Erkenntnis und des Glaubens zu. Er setzt auch diese Gaben in Korinth voraus. Die Korinther waren also reich an solchen Geistesgaben, aber, wie wir gehört haben, zugleich erschreckend arm an der Liebe. Alle Schäden, die der Apostel in der Gemeinde offenlegte, waren auf den Mangel bzw. das Fehlen dieser Liebe zurückzuführen. Was aber wird aus gläubigen Menschen damals und heute, die zwar wertvolle Geistesgaben besitzen, aber keine Liebe haben? Ist dies ein bloßer Mangel oder ein sogenannter Schönheitsfehler? Der Apostel sieht das anders. Er sagt dazu, so wäre ich nichts. Zu Vers 3. Und wenn ich all meinen Besitz austeilen und wenn ich meinen Körper dahingeben würde, um mich dessen zu rühmen, aber keine Liebe hätte, so würde es mir nichts nützen. Hier ist der Eigennutz, der erstrebte Ruhm, hinderlich. Nur die uneigennützige Liebe darin macht dieses Handeln wertvoll. Sicher werden die Gläubigen, die einen Märtyrertod gestorben sind, ihren Lohn vor der Preisrichterbühne erhalten. Es gab aber auf Erden nur einen einzigen, der aus reiner Agape seinen Körper dahingegeben hat. Und das war unser Herr. Am Kreuz floss sein Blut für uns, damit wir von aller Schuld und Sünde freigelöst sind und dies nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überfließen lässt. Kommen wir zu den Versen 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig, die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe ist nicht ruhmredig und nicht aufgeblasen. Sie ist nicht unschicklich und sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht aufstacheln und rechnet das Üble nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Alles gibt sie auf, alles glaubt sie, alles erwartet sie, alles erduldet sie. Hören wir zu diesen Versen 4 bis 7 unseren Wilhelm Brollingheuer aus unserem Andachtsbuch Worte des Zuspruchs. Da steht geschrieben, diese Sätze reden von der Gottesliebe, die in Jesus Christus in seinem Leben als Gottes- und Menschensohn für uns sichtbar geworden ist. Sie ist von so umfassender Wirkung und von so überwältigenden Ausmaßen, dass der Apostel Paulus ihr viermal das Wort alles voransetzt. Alles gibt sie auf, alles glaubt sie, alles erwartet sie, alles erduldet sie. Diese Liebe ist so ganz anders, als wir sind. Sie ist geduldig, sie hat Zeit zu einem langen Weg und ist nicht schnell erschöpft. Sie ist gütig, sie lebt nicht von den liebenswerten Eigenschaften des anderen, sondern aus eigenem schenkenden Reichtum umfasst sie auch den und die Menschen mit all seinen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten. Sie ist nicht eifersüchtig, nicht ruhmredig, noch aufgeblasen, entbehrt also all dieser typischen seelisch-menschlichen Eigenschaften. Auch ist sie nicht unschicklich oder taktlos in ihrem Tun, noch sieht sie sich selbst. Sie lässt sich nicht aufstacheln, nicht aufreizen zu Unbesonnenheiten. Ja, darüber hinaus stellt sie das ihr angetane Übel einfach nicht in Rechnung, so als sei nichts geschehen. So verbindet sich die Liebe mit dem anderen. Doch an der Ungerechtigkeit kann sie sich nicht erfreuen, denn sie ist nicht blind und hat mit weichlichen Beschönigungen nichts zu tun. Vielmehr freut sie sich mit der Wahrheit, denn diese macht frei, ist heilsam und gut. Wie klein und unbedeutend nimmt sich dieser Liebe gegenüber unsere Freundlichkeit, Gutmütigkeit aus, die wir meinen, Liebe nennen zu dürfen. Wenn uns nun Gottes Wort aufruft, Nachahmer dieser Liebe zu werden, die steht so in Epheser 5, Verse 1 und 2, ihr nachzujagen in 1. Korinther 14, Vers 1, dann sicherlich nicht, weil dazu bei uns alle Voraussetzungen fehlen, sondern darum, weil Gott selbst durch seinen Heiligen Geist die Grundlage zu einem Wandel in der Liebe gelegt hat. Dies steht in Römer 5, Vers 5. Dieser Aufforderung zu folgen ist die bedeutsame Aufgabe, die uns mit jedem neuen Tag gestellt wird. Prüfen wir darum stets aufs Neue, ob unser Denken, Reden und Tun in den Grenzen verläuft, die diese göttliche Liebe in Christus vorzeichnet. Was kann uns dazu mehr anspornen, als ihn, unseren Herrn, mehr und mehr zu erkennen, damit er völlig in unseren Herzen wohne? Soweit unser Bruder Wilhelm Prollinghuer dazu. Aber vergegenwärtigen wir uns noch einmal die damalige Situation in Korinth. Diese Worte des Apostels waren für die Korinther ein niederschmetterndes Urteil. Und was sind sie für uns? In den betrachteten Versen 4 bis 7 beschreibt Paulus die Liebe. Für die einen mögen seine Ausführungen einfach klingen, für die anderen schwer. Doch bedenken wir, Paulus ist kein Philosoph, der das Wesen der Liebe bestimmen will. Die Agape lässt sich nicht bestimmen, weil sie keine menschliche Tugend ist. Auch weiß keiner besser als Paulus, dass man diese wunderbare Liebe nicht beschreiben kann, sondern vielmehr von ihr ergriffen werden muss. Trotzdem gibt er bezeichnende Hinweise dieser Agape und dies gezielt und persönlich in die Nöte der Korinther hinein. Und was bezweckt Paulus damit? Indem die Korinther feststellen, was diese Liebe alles tut, was sie nicht tut, und indem viele innerlich vor ihrer eigenen Unfähigkeit kapitulieren, soll ihnen vor Augen gestellt werden, wovon die Liebe sie freigelöst hat. Was bedeuten die Worte für uns heute? Es gibt zwei Möglichkeiten für uns. Entweder wir strengen uns an, der Beschreibung des Apostels so nahe wie möglich zu kommen. Die Enttäuschungen werden leider nicht ausbleiben. Oder wir lassen uns von der Liebe ergreifen, was zwar auch kein einfacher Weg ist, Aber der Weg hat ein Ziel. So jage ich dem Ziel zu, nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes droben in Christus Jesus, nach Philipper 3,14. Paulus jagt dem Ziel zu. Und jagen ist ja auch immer Kampf. In unsere Herzen ist die Liebe ausgegossen. Dies ist eine unumstößliche Tatsache. Nun geht aber unser Blick nicht auf unser Fleisch, sondern auf ihn. Wir ändern unsere Blickrichtung weg von uns hin auf ihn. Und so werden wir, die wir von Christus längst ergriffen sind, ihm, unserem Ziel, immer ähnlicher. In unserem Glaubensleben gibt es immer einen Stand, den wir in Christus unverlierbar in der Gnade erhalten haben, unsere Rettung. Und es gibt unsererseits einen dem entsprechenden Wandel. Wie schon gesagt, die Liebe ist gemäß Römer 5,5 in unsere Herzen ausgegossen. Eine vollendete Tatsache, also gewissermaßen unser Stand. Wir müssen diese Liebe aktivieren, in unserem Wandel sichtbar machen. Nur wissen wir ja alle, dass das nicht so einfach und selbstverständlich geht. Unser Fleisch lässt sich nicht ändern, es gehört ans Kreuz. Damit ist schon einmal alle eigene Anstrengung und eigener Ruhm völlig ausgeschlossen. Es gibt nur einen Weg, um an das erwünschte Ziel zu kommen, der Blick auf unseren Herrn. 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden in dasselbe Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Um aber den Herrn widerspiegeln zu können, müssen wir ihn vorher ansehen. Das heißt, unsere Sinne und Gedanken auf ihn richten. Und es ist wie ein Wunder. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und darüber hinaus, wir werden dabei auch in dasselbe Bild umgestaltet und dies von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In unseren Augen ist seine Agape und sie wird aktiviert, wenn wir ihn anschauen, wenn wir den Spiegel unseres Herzens auf ihn richten. Wenn wir also wahre Agape ausstrahlen, dann ist es das Spiegelbild der Liebe unseres Herrn. Das ist unser echter, rechter Wandel. Wir kommen zu den Versen 8 bis 10. Steht, die Liebe wird niemals hinfällig, seien es Prophetenworte, sie werden abgetan oder Zungenreden. Heute Morgen davon gehört, sie werden aufhören oder Erkenntnisworte, sie werden abgetan. Denn bis jetzt erkennen wir nur aus einem Bruchteil und prophezeien aus einem Bruchteil. Wenn aber die Reife kommt, wird das aus dem Bruchteil abgetan werden. Es darf uns froh machen, dass wir einmal in der vor uns stehenden Herrlichkeit in unvorstellbarer Weise von dieser Liebe umhüllt und eingehüllt sein werden. Im Geist ist sie ja heute schon spürbar, erfahrbar, lebbar. Die Verse 8 bis 10 müssen unbedingt im Zusammenhang gesehen werden. Propheten und Erkenntnisworte werden abgetan. Zungenrede jedoch wird aufhören. Alle drei sind hervorragende Gnadengaben, die der Auferbauung der Gemeinde dienten und dies so lange, bis gemäß Vers 9 die Reife kommt. Der Zusammenhang ergibt, dass nur der Bruchteil abgetan wird, also das, was in der Verwaltung des Übergangs seine volle Berechtigung hatte. Wenn der Übergang beendet ist, wird auch der Bruchteil der Prophetenworte und der Erkenntnisworte abgetan und es folgen Erkenntnisworte der Reife. Aber dazu kommen wir noch. Nur von der Zungenrede lesen wir, dass sie mit der Reife aufhören wird. Das ist eine eindeutige Ankündigung auf ihr völliges Ende innerhalb der Körpergemeinde Christi Jesu. Verse 9 und 10 belegen, dass Paulus selbst und die Gemeinde in Korinth zum Zeitpunkt der Abfassung des ersten Korintherbriefes noch nicht auf dem Höhepunkt der Erkenntnis angelangt war. Ihr damaliger Erkenntnisstand war nur ein Bruchteil. Paulus wusste, dass ihm noch mehr enthüllt werden wird, dass ein Zeitpunkt kommt, den er hier als Reife bezeichnet. Und diese Reife wurde dann auch tatsächlich in seinem circa 4 Jahre später verfassten Gefängnisbrief an die Epheser enthüllt. Der Bruchteil kann also nur ein Übergang sein, ein Übergang vom Unvollständigen zum Vollständigen. Deshalb, ich sagte es heute schon mehrmals, bezeichnen wir diese Phase im Dienst des Apostels als Verwaltung des Übergangs. Kennzeichen des Übergangs waren, Israel hatte noch den Vorrang vor den anderen Nationen. Deshalb lesen wir auch in Apostelgeschichte 13, Vers 46, dass den Juden zuerst das Wort Gottes gesagt werden musste. Da Paulus auch an den Königreichsgemeinden diente, war seine Botschaft dementsprechend mit den Kennzeichen des zukünftigen irdischen Königreichs durchflochten. Er redet von Macht, Taten und Zungenrede. Wir sehen im Verlauf der Apostelgeschichte aber auch, wie sich die jüdischen Gemeinden immer mehr von Paulus distanzierten. Erst als die letzten dem Königreich zugeordneten Juden die Botschaft Pauli ablehnten, wurde das Volk zum Teil verstockt. Steht in Römer 11, Vers 25. Und die Botschaft des Evangeliums ging an die Nationen. Das können wir in der Apostelgeschichte 28, Verse 26 bis 28 nachlesen. Über das Volk Israel bestimmte Gott, dass es so lange verstockt bleibt, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Mit der Vervollständigung der Körpergemeinde Christi Jesu wird diese dann entrückt und Gott wendet sich wieder seinem Volk zu, wie es in Römer 11, Vers 26 vorhergesagt ist. Wer die Zeitpläne Gottes nicht kennt, wer nicht zwischen Königreichsgemeinde und Körpergemeinde unterscheidet, wird auch nicht zwischen Bruchteil und Reife unterscheiden. Unsere überhimmlische Berufung bleibt verdunkelt. Wenn aber die Reife kommt, wird das aus dem Bruchteil abgetan werden. Wie schon gesagt, die Reife kam, als Paulus in Rom etwa 4 Jahre später den Brief an die Epheser schrieb. In diesem enthüllte er all das, was jedes einzelne Glied am Körper Christi braucht, um zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses der Vervollständigung des Christus zu gelangen. Epheser 4, Vers 13. Was ist die Reife, die ja den Korinthern noch verhüllt war? Alle, die zur Körperschaft Christi gehören, sind gleichrangig. Das ist in Epheser 2 uns überliefert. Dreimal verwendet da Paulus das Wort zusammen. Auch die Hauptmerkmale der Reife sind da verwendet, nämlich in der Gnade seid ihr Gerettete. Die Gnade wird zum alleinigen Pfeiler und tragenden Grund, sie allein rettet. Eigene Werke sind bei unserer Rettung wertlos. Kommt zum Vers 11. Darf ich nochmals lesen, dass er uns vor unseren Augen steht? Als ich noch unmündig war, sprach ich wie ein Unmündiger. Ich war gesonnen wie ein Unmündiger und ich schätzte alles so ein wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, habe ich die Dinge der Unmündigkeit abgetan. Der Ausdruck unmündig ist in Epheser 4, Vers 14 erklärt, nämlich, damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre wie von brandenden Wogen hin und her geworfen und umhergetragen durch die Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List, die darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Zeichen der Unmündigkeit werden hier unmissverständlich genannt. Anstatt in dem uns betreffenden Evangelium des Paulus fest verwurzelt zu sein, sind wir anfällig für alle möglichen Einflüsterungen, seien sie von Menschen oder von geistlichen Mächten, der Finsternis auch. Schon von Anfang an bestand ein auffälliger Abfall von dem Evangelium der Gnade, dessen Apostel allein Paulus war. Seien es Einzelne, wie zum Beispiel Demas, lesen wir in 2. Timotheus 4, Vers 10, oder auch ganze Landstriche wie die Provinz Asien, das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 15. Das große Problem beim Verlassen der Unmündigkeit ist unser Fleisch. Ganz von der Gnade abhängig zu sein, bedeutet ja, dass unser Fleisch, unser Ego nicht mehr mitwirken kann. Hinzu kommt, sagte ich schon, wir sollen es täglich kreuzigen. Dies heißt, dass wir von einer fleischlichen zu einer geistlichen Gesinnung gelangen sollen, also heraus aus der Unmündigkeit des Fleisches, hinein in die Mündigkeit des Geistes. Unsere göttliche Schule, die wir ja Tag für Tag erleben, in der wir stehen, fordert von uns den Kampf, unsere fleischliche Gesinnung in den Tod zu geben und täglich im Gebet um geistliche Gesinnung zu ringen. Vers 12 lautet, denn bis jetzt erblicken wir sie wie durch einen Spiegel in Dunkeldeutung. Eine Erklärung zu dieser Spiegel-Dunkeldeutung. Diese Spiegel damals waren gegossen aus Metall und dann geschliffen, nicht vergleichbar mit unseren heutigen Glasspiegeln. Deswegen diese Dunkeldeutung. Dann aber wie von Angesicht zu Angesicht. Bis jetzt erkenne ich nur aus Bruchteilen, dann aber werde ich so erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Paulus knüpft hier an Vers 10 an, an die Reife. Sie ist es, die damals nur in Dunkeldeutung, also schemenhaft beziehungsweise aus einem Bruchteil erkennbar war. Wir wissen ja, dass Gott dem Apostel Paulus seinen Heilsplan nur Schritt für Schritt über Jahre hinweg bekannt gemacht hat. Zum damaligen Zeitpunkt fehlte noch das Vollmaß, die Reife. Vers 12 geht Paulus von der eingangs gewählten Wir-Form zur Ich-Form über. Im zweiten Teil dieser Aussage kann er die Korinther nicht mitnehmen. Da spricht er nur noch für sich allein. Aus dem Bruchteil wurde er herausgeführt von Gott selbst. Und dies in großer menschlicher Schwachheit. Alle eigene Kraft war ausgeschlossen. Von fast allen verlassen und in großer körperlicher Schwachheit vertraute Gott ihm in Rom die tiefsten Geheimnisse an. Da durfte er auch erfahren, dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Seine in Rom verfassten Briefe bezeichnen wir deshalb mit Recht auch als die Vollkommenheitsbriefe. Der Vers 12 endet ja, wie auch ich erkannt worden bin. Was dürfen wir darunter verstehen? 2. Korinther 12, Verse 8 bis 10 wissen wir, dass Paulus Heilung von Gott erwartet hat, doch Gottes Antwort lautete, dir genügt meine Gnade. Hat Paulus gemurrt, damit gehadert? Nein. Es folgt nämlich im Text unmittelbar sein Dank. Den lesen wir wie folgt. Sehr wohl werde ich daher eher die Schwachheit an mir rühmen, damit die Kraft Christi über mir zählte. Und? Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kraftvoll. So, liebe Geschwister, ist Paulus von Gott erkannt worden. Wir kommen zum Schluss. Vers 13 mit dem ersten Vers von Kapitel 14 zu lesen. Wir hören eigentlich zusammen. Von nun an bleiben Glaube, Erwartung, Liebe diese drei. Doch die größte von diesen ist die Liebe. Jaget daher der Liebe nach. Ich darf, weil ich es nicht besser und kürzer sagen könnte, noch einmal aus Worte des Zuspruchs von Wilhelm Bollingheuer zitieren. Dieses Wort weist darauf hin, dass etwas im Vergehen begriffen ist. Es sind die anfänglich von Gott, der herausgerufenen Gemeinde, zur Förderung gegebenen Gnadengaben, die nach außen hin sichtbar wirksam waren. Größere Gnadengaben rücken von nun an in den Vordergrund. Sie sind von bleibender Dauer und vornehmlich innerlich wirksam. Glaube, Erwartung und Liebe. Der Glaube ist das von Gott gewirkte Hören des Herzens im Vertrauen auf sein Wort, ist ein Überführtsein von Tatsachen, die nicht zu erblicken sind, die außerhalb unserer sinnlichen Erwartung und Wahrnehmung liegen. Er ist der Ruin allen Selbstvertrauens und jeder Selbstgerechtigkeit, um im Aufsehen auf Christus, den Urheber und Vollender des Glaubens und seinen Gehorsam bis zum Kreuzestod, mit Gott Frieden zu haben. Er ist gleichsam das Fundament, der Glaube, um darauf mannhaft festzustehen und zugleich ein wertvolles Werkzeug, um sich damit täglich Gottes Verheißungen anzueignen und darin zu wandeln. Die Erwartung ist eng mit dem Glauben verknüpft. Sie bedeutet, das künftig Verheißene in die Gegenwart des Alltags einzubeziehen und beständig damit zu rechnen. Männer des Glaubens waren stets erwartende Menschen, die in die Ferne schauten, die ein Ziel vor sich hatten, um dessen Willen sie alles andere gering achteten. Das Erwartungsgut war ihnen stets eine Quelle der Freude und der Zuversicht. Unsere Erwartung ist Christus selbst. Wir erwarten ihn als unseren Retter, der uns zu sich in die himmlische Welt ruft. Darum ist unser Sinnen nicht auf die Erde gerichtet, sondern auf das Droben, wo Christus ist, denn wir sollen einst mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Die Liebe ist die größte dieser drei Gaben, während der Glaube sich im Schauen und die Erwartung sich in der Zielerreichung erfüllen, bleibt die Liebe als der Urgrund allen göttlichen Seins bestehen. Gott hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe. Er ist der Gott der Liebe, der sich im Sohn seiner Liebe geoffenbart hat. Wer von dieser Liebe ergriffen ist und sie erfahren hat, der darf bekennen, dass ihn nichts von ihr zu scheiden vermag. Wir dürfen sie darstellen, denn er hat sie in unseren Herzen durch Heiligen Geist ausgegossen. Alles, was in unserem Leben nicht aus dieser Liebe gewirkt ist, das ist wertlos. Jagen wir darum dieser Liebe nach. Amen.